Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute der Woche mit einem Mann, der Literaturwissenschaften und Philosophie studiert hat und der längst einer der führenden deutschen Literaturkritiker ist. Ijoma Mangold war Literaturchef der Zeit. Er ist heute deren kulturpolitischer Korrespondent und er gehört zu den regelmäßigen Kritikern der SWR Literatursendung Lesenswert. Mangold ist Sohn einer deutschen Psychotherapeutin und eines nigerianischen Arztes.
Als ich ein Jahr alt war, etwa, ging er zurück nach Nigeria. Und ich bin ohne ihn aufgewachsen, wir hatten auch keinen Kontakt. Ich habe den auch nicht vermisst, weil ein Vater, den sie nicht kennen, behaupte ich zumindest, den vermissen sie auch nicht. Und ich hatte mein Leben auch komplett eingestellt als eines, wo es keinen Vater gibt, brauchte ich auch nicht, klappte eigentlich alles wunderbar.
Aber Ihre Mutter hat Ihnen von dem erzählt?
Meine Mutter erzählte sogar immer in den höchsten Tönen von ihm. Also meine Mutter wollte auf keinen Fall, dass ich irgendwie ein schlechtes Vaterbild habe. Aha. Es war auch nicht so, dass der uns irgendwie sitzen gelassen hatte, sondern es war immer klar, mein Vater würde nach seinem dritten Staatsexamen zurück nach Nigeria gehen, auch weil Ärzte da gebraucht werden, auch aus Patriotismus und so weiter. Und ich wurde, wenn man so möchte, gewissermaßen im beiderseitigen Bewusstsein gezeugt, dass ich mit meiner Mutter hier in Deutschland alleine aufwachsen würde.
Für Ihre Mutter war Nigeria keine Alternative.
Nee, genau, ja. Und deswegen erzählte meine Mutter immer, du hast genau die gleichen Klavierspielerhände wie dein Vater. Das fand ich immer, ich hatte nichts gegen meinen Vater, er war mir wurscht. Aber dass meine Mutter, wenn meine Mutter wieder mal anfing, so eine Vaterpreislektion zu halten, dann habe ich meine Ohren immer auf Durchzug geschaltet. Weil das fand ich nun doch etwas übertrieben, dass ich mir jetzt auch noch Geschichten anhören soll über einen Menschen, den es gar nicht gab.
Sie haben diesen Vater dann kennengelernt, da waren Sie, glaube ich, Anfang 20.
Genau, 22.
Kann man zu einem Menschen, zu dem man keinerlei Verbindung hat, den man nur aus Erzählungen kennt, eine Verbindung aufbauen, nur weil es der eigene leibliche Vater ist?
Schwierige Frage und da gibt es auch keine generalisierende Antwort. Selbst mit Blick auf mich selber weiß ich gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich würde sagen, jetzt, mein Vater ist 2011 gestorben. Jetzt, wo er tot ist, erreicht er vielleicht langsam die Rolle in meinem Bewusstsein eines echten Vaters. Solange er noch lebte, war das schwierig und das liegt aber an zwei ganz anderen Sachen. Zum einen, mein Vater kommt aus der nigerianischen Gesellschaft oder lebt in der nigerianischen Gesellschaft und es ist eine sehr patriarchalische, traditionelle Gesellschaft. Und als mein Vater sich meldete, wollte der was von mir. Ja. Der wollte, dass ich Aufgaben und Funktionen übernehme. Der war Chief in seinem Dorf, der hatte ein Krankenhaus. Der wollte mir, der ich Literaturwissenschaften studiert hatte und Philosophie, sein Krankenhaus überschreiben. Ich sollte in der nigerianischen Gesellschaft sein Thronfolger, sein ältester Sohn, den er nämlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr hatte, sein und spielen.
Und das hat Sie komplett überfordert?
Ja, nicht nur überfordert, vielleicht auch ein wenig gekränkt, weil ich fand, jetzt meldet er sich, wenn ich 22 bin und tut das jetzt aber auch noch quasi mit so einer gesellschaftspolitischen, ambitionierten Absicht. Ein bisschen fühlt sich mich vielleicht dann auch benutzt.
Ja, zu dieser nigerianischen Familie, die Sie quasi geerbt haben, haben Sie da heute noch Kontakt?
Ja, je länger, desto mehr und intensiver, nämlich vor allem über meine Schwestern. Ich habe drei Halbschwestern und das ist ein schönes und inniges Verhältnis.
Das schwarze Krokodil, das ist der Titel der Autobiografie des Literaturkritikers Ijoma Mangold, dessen Kindheit und Jugend aus zwei Gründen anders war. Mangolds Mutter war alleinerziehend und er selbst dunkelhäutig. In dieser Autobiografie und in dieser Woche in Leute erzählte Ijoma Mangold auch, welche Bücher ihn früh inspiriert haben.
Was Kinderliteratur betraf, ja klar, lasen wir so Astrid Lindgren und Kästner, aber da hatte ich jetzt kein besonderes Exzellenzmuster an den Tag gelegt. Jugendliteratur hatte ich völlig übersprungen, sondern ich stieg irgendwie gleich dann mit 14 ein bei der. Und warum das so war, weiß ich nicht. War in allen Fächern wahnsinnig schlecht, aber gelesen habe ich dann ab meinem 14. Lebensjahr.
Wen zum Beispiel?
Ich habe ganz früh immer so diesen Hochkulturbegriff gehabt. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich wollte es immer wissen. Ich wollte wissen, was die großen Namen, über die man von die anderen, die Erwachsenen sprachen, was dahinter steckte. Ich las begeisterter Thomas-Mann-Leser. Ich las aber auch mit 16 schon James Joyce, obwohl ich nichts verstand. Das war mir egal. Hauptsache, ich konnte mich daran abkämpfen. Dieser Masochismus, der zu diesem Lektüreverhalten gehört, den habe ich heute nicht mehr. Und das bedauere ich manchmal.
Ich wollte gerade fragen, wie kann man mit 16 Jahren Ulysses von James Joyce verstehen?
Man kann ihn nicht verstehen, aber es ist doch toll. So wie wenn man sich in eine Felswand begibt, von der man auch weiß, dass man das Matterhorn am Ende nicht erklimmen wird. Aber man bekommt schon mal eine Ahnung von der Steilwand.
Wie war es bei Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit?
Er ist mein Lieblingsschriftsteller und das ist natürlich ein irrsinnig langes Werk über 8 Bände, ich weiß gar nicht, 3000 Seiten. Da braucht man langen Atem und Geduld, aber das ist auch gleichzeitig so dankbar, weil man dann ganz in dieser Welt versinkt. Das ist die Welt der Belle Époque, des eleganten, aristokratischen Paris um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Und mit diesen Figuren kann man dann auch ein Leben lang leben.
Was macht diesen Marcel Proust zu einem Weltschriftsteller und besser als andere?
Das, was ein Leben ausmacht, ein Ich ausmacht, ist ja nur die Summe unserer Erinnerungen. Wir sind das, woran wir uns erinnern. Das macht unsere Persönlichkeit aus. Und Proust war großartig darin, diese Erinnerungsmomente zu fassen und gleichzeitig aber so einen scharfen, ich würde sagen, soziologischen Blick auf die Gesellschaft, auf Snobismus, auf Klassenunterschiede, auf die ganzen Eitelkeiten, mit denen man quasi auf der Bühne der Welt versucht, jemanden darzustellen. Ja. Das konnte er auf satirisch auch tolle Weise einfangen.
Welcher deutsche Schriftsteller kommt dann diesem Marcel Proust am nächsten? Thomas Mann?
Vielleicht ja, obwohl Thomas Mann dann doch nochmal natürlich auch ein anderes Milieu beschreibt. Das ist so das Lübecker hanseatische Bürgertum. Das soll jetzt nicht herablassend klingen, aber das ist dann schon so ein bisschen klein, während die Gesellschaftsschicht, die Proust vor allem vor Augen hat, das ist der alte französische Adel, der vornapoleonische Adel. Und der ist natürlich viel exzentrischer und viel theatralischer und viel verrückter natürlich oder auch abgedrehter als so ein Lübecker Senator, der das Korn auf dem Holm kauft.
Sebastian Fiedler war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Fiedler ist der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Er ist einer der Experten in Deutschland für Wirtschaftskriminalität, Korruption und Geldwäsche. Und er sieht in der Kriminalitätsbekämpfung hierzulande dramatische Defizite.
Wir müssen die Situation einfach zur Kenntnis nehmen, dass der Gesetzgeber immer höhere Anforderungen an unseren Beruf stellt. Wir haben gerade in den letzten Wochen zahlreiche Änderungen im Bereich Strafprozessrecht, im Bereich unterschiedlicher Themenstellungen wieder in der Änderung. Und wir haben höhere Anforderungen bezogen auf die tatsächliche Entwicklung der Kriminalität natürlich zu bewerkstelligen. Wir haben immer mehr Gefahrensachverhalte zu bearbeiten, auch bei der Kriminalpolizei. Wir haben es mit komplexeren Verfahren zu tun. Wir haben es mit immer digitaleren Verfahren zu tun. Kommunikation. Wenn Sie ein einfaches Beispiel nehmen, Telefonüberwachung, funktioniert eben nicht mehr so einfach, weil der Großteil der Kommunikation kryptiert funktioniert. Also ich könnte noch lange fortsetzen. Die Anforderungen haben sich geändert und der Personalbestand und auch die Qualifikation der eigenen Leute hat nicht ansatzweise standgehalten.
Sprich, bei der Ausbildung muss man ansetzen. Sie sind Geschäftsführer der Kripo-Akademie. Wie steht es um die Qualifikation der Auszubildenden?
Die Qualifikation der Auszubildenden ist meines Erachtens nicht ein Problem, sondern die Frage ist, welche Ausbildung wir eigentlich vornehmen. Und zwar, damit meine ich, welche ausnahmslose Ausbildung. Wir haben in vielen Bundesländern die Situation, dass ausschließlich eine Ausbildung vorgenommen wird, die für den Streifenwagen qualifiziert. Und diejenigen, die Kriminalität bekämpfen, die werden anschließend mühsam fortgebildet in einzelnen Fortbildungsberufen. Auf den Punkt gebracht, wir haben in vielen Bundesländern eine akademische Laufbahn für den Streifenbeamten und einen Fortbildungsberuf bei der Kriminalpolizei.
Gibt es denn da keine Vorgaben?
Nein, es gibt in ganz Deutschland innerhalb des Föderalismus überhaupt keine Einigkeit darüber, was ein Kriminalbeamter in Deutschland im Mindestmaß können muss. Überhaupt
nicht. Ist doch überraschend.
Das ist für viele überraschend, wenn man das mal auf den Punkt bringt. Für uns ist das teilweise etwas frustrierend, weil wir wahrnehmen, dass das wirklich der erfolgskritischste Bereich unserer Arbeit in der Zukunft ist. Die Gesellschaft verändert sich, die Digitalisierung verändert sich, kriminelle Märkte verändern sich und wir sind sehr verkrustet und langsam in unseren Entwicklungen, was das Standhalten von Qualifikationen angeht. Wir müssen da schneller werden und bräuchten mehr reformbereite Politiker in Deutschland.
Das Problem ist natürlich, dass Strukturreformen auch immer eine gewisse Zeit brauchen. Jetzt hat es ja fast den Anschein, die Zeit rennt uns davon. Was wäre also schnell zu tun?
Das ist so. Schnell zu tun wäre, dass wir am besten lernen, wie es so häufig heißt. Es gibt ja viele Bundesländer, die wirklich tolle Wege dort beschreiten. Wir haben vorhin schon einige Dinge angesprochen. Das heißt, Zugangsmöglichkeiten für schon gut ausgebildete Experten in die eigenen Reihen. Und dann muss man genau gucken, an welchen Stellen macht es Sinn, wo brauchen wir wirklich Polizeivollzugsbeamte. In anderen Stellen brauchen wir selbstverständlich qualifizierte Tarifangestellte. Dieses Feld könnte man weit aufmachen. Ich will nur deutlich machen, wir müssen weitere Wege gehen. Wir müssen auch zulassen, dass wir den Wissenschaftsbereich der Kriminalistik mal wieder beleben. Wir sind in Deutschland Entwicklungsland, was Forschungsgelder im Bereich der Kriminalistik angeht oder überhaupt Studiengänge in diesem Bereich. Wenn Sie da ins europäische Ausland gucken, in Italien beispielsweise gibt es ein Zentrum, Transcrime heißt es, gehört in Europa zu den zweitgrößten Zentren. Das größte ist in Großbritannien und Deutschland taucht am Horizont überhaupt gar nicht auf.
Gerhard Maschkowski ist 94 Jahre alt und einer der letzten lebenden Zeugen jener Zeit, in der in deutschem Namen auch er hätte vernichtet werden sollen. Maschkowski war 2 Jahre in Auschwitz. Er hat den Todesmarsch von Auschwitz im eiskalten Winter 1945 überlebt. Und er war vor kurzem bei uns zu Gast in SWR1 Leute und erzählte, wie es ihm gesundheitlich trotz seines hohen Alters geht. Eigentlich ganz gut, bis auf den kaputten Rücken.
Oberscharführer Rakesh hat mich fast totgeschlagen.
Das ist eine Spätfolge dessen, was Ihnen vor mehr als 75 Jahren passiert ist?
Immer mein ganzes Leben lang nie mehr richtig geheilt.
Sie leben eigentlich seit langer Zeit in den USA, in San Diego. Jetzt sind Sie in Deutschland, in Baden-Württemberg, in Bad Boll zur Kur. Ich glaube, einmal im Jahr kommen Sie nach Deutschland.
Alle 2 Jahre bekomme ich eine Kur.
Also jetzt sind Sie in diesem Jahr nach Deutschland gekommen und was sehr bemerkenswert ist, das haben Sie mir auch vorhin gesagt, Sie haben ganz viele Einladungen bekommen, Sie haben ganz viele Veranstaltungen gemacht. Viele Menschen wollten hören, was Sie zu erzählen haben. Stimmt das so?
Ja. Ich habe das noch nie erlebt. Ah. Und so viele Menschen im Ganzen. Ich glaube, ich habe für 1000 Menschen geredet.
Ja, und dann kamen auch sehr viele Schüler, die Selfies mit Ihnen machen wollten.
Ja, und die waren alle so herzlich.
Ist ja auch ein Zeichen großer Wertschätzung für Sie, für Ihre Person.
Ich habe Bilder aufgenommen, um meinen Leuten das zu zeigen, meinen Kindern vor allen Dingen.
Das tut Ihnen gut?
Ja.
So eine Aufnahme und so viel Anteilnahme?
Ich habe gar keine Worte dafür.
Okay. Sie sind auch jemand, der sich bewusst dafür entschieden hat, zu reden und nachfolgenden Generationen zu erzählen, was damals passiert ist. Sie kennen sicher auch sehr viele Menschen, die Auschwitz beispielsweise auch überlebt haben, die dazu nicht in der Lage waren, die immer geschwiegen haben oder schweigen mussten.
Nicht mussten, die geschwiegen haben, weil sie nicht sprechen wollten. Und das, meiner Ansicht, ist falsch. Ich habe immer darüber gesprochen. Von Anfang an. Wir haben in Miami gewohnt. Aha. Und dann hat man sich unterhalten. Und das Ende war immer wieder, weißt du noch, kannst du dich erinnern.
Okay.
Und meine Kinder haben natürlich in der Ecke gesessen und zugehört.
Man muss dazu sagen, Sie haben kurz nach dem Krieg, kurz nach der Befreiung, Ihre Frau in Deutschland dann kennengelernt, die ihrerseits auch ein Konzentrationslager überlebt hat, sind mit dieser Frau in die USA gekommen, haben dort ihre neue berufliche Existenz aufgebaut, auch 3 Kinder zusammen bekommen. Und die Kinder wussten auch von Anfang an Bescheid?
Von Anfang an, die wussten. Ja, manchmal haben sie, zuerst haben sie mich gefragt, was ist denn das hier? Aha. Was für eine Nummer ist das? Telefonnummer. Aber das haben die nicht geglaubt.
Also auf dem linken Unterarm eintätowiert die Auschwitz-Nummer
117028.
Das sieht man heute noch.
Schwach, aber es ist immer noch da.
Dieter Dehm ist ein Mann mit vielen Talenten und mit vielen Berufen, Politiker und Abgeordneter der Linken im Deutschen Bundestag, Unternehmer und Geschäftsmann, Musikproduzent und Musikmanager. Dazu hat Dieter Dehm plus minus 700 Lieder getextet, zum Beispiel diese hier.
Faust auf Faust! Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Joke. 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht und es hat zu.
gemacht.
Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein.
Fangen wir mit dem letzten an. Die Bots, gibt's die noch?
Ja, der Sänger ist an Kehlkopfkrebs gestorben vor ein paar Jahren und es macht ein anderer Sänger namens Rick.
Ja.
Und so treten sie auch noch in der Bundesrepublik und in den Niederlanden
auf. Aber sie haben keine Verbindung mit denen?
Doch, ja. Energisch. Wir haben sogar jetzt, was sollen wir denken, 7 Tage lang neu auf die Melodie gemacht.
Klaus Lage, Faust auf Faust, war das nicht so eine Schimanski-Titelmelodie, die Sie geschrieben haben?
Ja, ja, mit Klaus zusammen und dann dem Nachfolgekinofilm für Joe Cocker, Now That You're Gone, haben wir geschrieben.
Dann Klaus Lage mit dem größten Hit, 1000 Mal berührt, der immer noch richtig viel Geld am Jahresende auf ihr Konto bringt.
Dank Spotify nicht mehr so viel.
Aber da ist schon richtig viel Geld geflossen.
Ja.
Ihr erfolgreichstes Lied unter pekuniären Gesichtspunkten.
Ja.
Klaus Lage, haben Sie noch Kontakt zu dem? Was ist aus dem geworden?
Der tritt auf mit einem Pianist, teilweise mit einer Band, teilweise nur mit Gitarre. Unser Kontakt ist, er wohnt weit weg jetzt in Bremen, nicht mehr so intensiv.
Wobei Sie ja mal sein Manager waren und von daher richtig viel mit ihm zu tun gehabt haben.
Und das Plattenlabel, auf dem Bab und Klaus Lage und Bots drauf waren, das Labelmusikant betreut haben, mir hat es auch gehört.
Sind Sie aktuell noch der Musikmanager von irgendjemandem?
Nein.
Oder machen Sie das gar nicht mehr?
Nein.
Weil Sie nicht mehr wollen oder
weil der Bundestag, einen anderen Auftrag hat.
Haben Sie noch Ihren Musikverlag?
Ja.
Ja,
den macht ein tüchtiger Geschäftsführer aus Thüringen, während ich im Bundestag bin. Also läuft aber noch ganz gut.
Verdient man da in Internetzeiten noch Geld mit sowas?
Viel, viel weniger. Was übrigens mich nicht so trifft, aber andere kleine Autoren, Komponisten, Arrangeure, Produzenten enorm trifft. Und deswegen kann ich da nur, so wie Jule Neigel und andere, auch Peter Maffay, sagen, wir unterstützen in diesem Falle die GEMA, dass die Urheber und Autoren auch gegen die Internetplattformen geschützt werden.
Wobei sich diese Musikszene ja schon dramatisch verändert hat.
Sie können heute nur noch live, 20, nur noch über live verdienen. Über Tonträger. Ja. Der Tonträger ist nur noch das Vehikel für die Live-Konzerte. Da können Sie verdienen. Was übrigens völlig eine Fehlentwicklung ist.
Ja, weil die Preise dermaßen hochgegangen
sind. Weil die Preise viel zu hoch sind für die Konzerte, aber die Arbeit, die Sie investieren in CDs, billig ist wie Dreck.
Ist da ein Point of No Return erreicht worden oder sehen Sie eine Möglichkeit, da nochmal einen anderen Weg zu beschreiten?
Point of No Return ist deswegen nie erreicht, weil Menschen können Gesetze schreiben, wie sie sie für vernünftig halten.
Aha.
Sie können auch international Gesetze schreiben. Sie können auch gegen internationale Plattformen nationale Gesetze schreiben. Alles das geht. Und die Leute, die uns einreden wollen, dass es keine Alternative gibt, machen meistens nur Propaganda dafür, dass alles bleibt, wie es ist.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Dieter Dehm, Liedermacher, Musikproduzent und Politiker der Linken. Für die einen ein Paradiesvogel, für die anderen ein Ärgernis. In seinem Buch Meine schönsten Skandale listet Dehm auf, warum er als Antisemit und RAF-Unterstützer und Reichsbürgerfreund gilt. Und wie es zur Bildschlagzeile »Sind Sie ein Mörder, Herr Dehm?« gekommen ist.
Das war der sogenannte Schlüsselroman einer durchgeknallten Taz-Redakteurin, die mich da zum Titelhelden gemacht hat und dort soll ich eine Prostituierte umgebracht haben. Ich habe in diesem Buch meine schönsten Skandale, 12 Episoden, davon ist das eine.
Aha.
Und sie geht natürlich so aus, dass sich dann die Bild-Zeitung, die das auf ihrer Titelseite, meine Tochter kam heim, Papa, hast du jemanden umgebracht? Und so, die sagen das alle vom Kindergarten, dass die sich dann entschuldigen musste und dann völlig zurückgerudert ist.
Aha.
Das war natürlich harter Tobak, solche Vorwürfe immer wieder zu hören. Aber sie kamen, als ich die Deutsche Bank richtig offiziell angegriffen hatte, wie eine Art Retourkutsche.
Wie haben Sie damals die Deutsche Bank genannt?
Krebsgeschwür für Demokratie und Volkswirtschaft.
Das ist sehr lange her.
Sehr lange her. Und
damals haben Sie richtig viel Prügel gekriegt, wenn Sie sich die Deutsche Bank und Ihre ganzen Skandale, die da rausgekommen sind in den letzten Jahren, angucken. Fühlen Sie sich da im Nachhinein bestätigt?
Die Deutsche Bank hat Auschwitz kreditiert. Die Deutsche Bank hat verdient am Herstellen von Zyklon B, also dem Giftgas.
Mit das können Sie beweisen?
Das hat die Deutsche Bank selber dann eingestanden. Okay. Sehr, sehr viel später, als ich es Ihnen vorgeworfen hatte. Es ist zu googeln. Die Deutsche Bank ist beteiligt an Fukushima, an dem Atomreaktor, der uns alle viel Unglück beschert hat. Und die Deutsche Bank hat an allen Kriegen verdient. Das ist eine Verbrecherorganisation und sie gehört nach Artikel 15 des Grundgesetzes in eine Sparkasse umgewandelt, also vergesellschaftet.
Also Sie haben gerade den Ausdruck Verbrecherorganisation genannt. Das kann ja jetzt zur Folge haben, dass die Deutsche Bank Sie aufgrund dieser Aussage, die sie hier getätigt hat, verklagen wird.
Also, Herr Heim, seien Sie ganz beruhigt. Sie werden in Ihrer Sendung nicht angegriffen, weil das sage ich seit 30 Jahren und gewagt haben Sie sich nie, dagegen vorzugehen, weil es so ist.
Also, wenn, geht es auch nicht gegen uns, sondern gegen Sie.
Es könnte auch gegen Sie gehen, dann müssen Sie es an mich weiterreichen im Presserecht. Aber ich werde jedenfalls das immer wieder behaupten und ich freue mich auf den Prozess, dem werden Sie aus dem Weg gehen.
Und vorsorglich würde ich sagen, also wir leben in einem Land mit freier Meinungsäußerung. Mhm. Dieses war eine Meinungsäußerung, die sich mitnichten mit meiner Position oder mit der Position gar des Südwestrundfunks deckt.
Ich würde das an Ihrer Stelle auch so gesagt haben. Ich sage, es ist eine Tatsachenbehauptung und nicht nur eine Meinungsäußerung.
Kurz noch zur Bild-Zeitung. Wie viele Prozesse haben Sie mit denen und gegen die geführt?
In der Hochzeit waren es 11 und die wurden alle dann beigelegt. Ich habe ja Katharina Witt auch gemanagt. Die wurde von der Bild-Zeitung eine gewisse Zeit lang als SED-Ziege und sonst wie diffamiert. Und diese Prozesse gehörten dann auch dazu. Und dann haben wir das mit einem aufwascht, das ist in dem Buch sehr genau beschrieben, mit dem damaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung Hans-Hermann Tietje beigelegt. Ja. Und wie das zustande kommt und die Folgen ist, glaube ich, ganz spannend und amüsant zu lesen.
Sebastian Fitzek war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, promovierter Jurist, ehemaliger Chefredakteur einer privaten Radiostation in Berlin und heute einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren in Deutschland. Jetzt ist Fitzeks 19. Thriller erschienen mit dem Titel Das Geschenk und zwei Situationen waren sozusagen die Geburtshelfer für dieses Buch.
Die erste Situation war, dass ich an einer Ampel stand und ein Auto neben mir hielt. Auf dem Rücksitz war ein junges Mädchen, ein Kleinkind. Das winkte mir zu und lächelte mich an und ich winkte zurück und dachte mir aber, was wäre jetzt eigentlich, wenn dieses Kind schon etwas älter wäre? Vielleicht 13 Jahre alt. Und es würde nicht lachen, sondern es würde bitterlich weinen oder vielleicht panisch gucken und dann würde es probieren, mir ein Zeichen zu geben, vielleicht einen Hilferuf. Aber es geht alles so schnell, dass ich mir nicht sicher bin und dann verschwindet das Auto wieder im Winternebel in Berlin.
Sind Sie jemand, der sich, wenn er Menschen sieht, gerne etwas zu diesen Menschen auch ausdenkt? Oder wenn Sie an Straßenzügen vorbeigehen, was geht wohl gerade hinter den Fenstern ab?
Ja, tatsächlich.
Ist das die Fantasie, die gleich angeregt wird?
Nicht immer, aber man ist natürlich auf der Suche und während andere einen gesunden Verdrängungsmechanismus haben und vielleicht eher merkwürdigen Situationen aus dem Weg gehen wollen, suche ich die. Und in Berlin, das muss man auch sagen, da hat man ja beispielsweise so, nehmen wir mal Grunewald, gilt als ein total schönes Reichenviertel, aber da haben wir eben neben Botschaftervillen auf einmal verlassene Spukhäuser, also wirklich die Villa Nölle beispielsweise, kann man mal googeln, das ist ein Horrorhaus von außen und dann wieder einen Plattenbau gleich daneben und dann ist es so inhomogen und das natürlich regt die Fantasie an, wenn man durch die Straßen geht.
Und so eine Villa, die Sie gerade beschrieben haben, taucht dann auch
taucht
in
dann
das
auch
Geschenk
auf.
Es gab noch eine zweite Situation. Welche war das?
Das war auf der Frankfurter Buchmesse, wo ich auf Analphabeten stieß, wo ich mir dachte, also Analphabeten auf einer Buchmesse, was für ein Widerspruch. Und die öffnet mir dann aber die Augen. Die haben sich nämlich eingesetzt dafür, um aufmerksam zu machen auf der Frankfurter Buchmesse, dass es in Deutschland über 6,2 Millionen funktionale Analphabeten gibt. Menschen, die große Schwierigkeiten haben, einen Satz zu lesen und ihn zu begreifen. Und da wurde mir klar, ja stimmt, die Hauptfigur ist ein Analphabet. Jemand, der an der Straße steht und diesen Zettel, auf dem vielleicht Hilfe steht, nicht lesen kann und dann ja herausfinden will, was ist mit dem Mädchen.
Man erfährt ganz viel im Buch nebenbei, das ist ein schöner Effekt und wie erfinderisch und auch teilweise, ja, verbotene Dinge müssen Sie natürlich immer wieder tun, um nicht aufzufliegen.
Richtig.
Was haben Sie Erstaunliches erfahren noch über den Bereich Analphabetismus?
Dass Sie diese Analphabeten keineswegs zurückgeblieben sind oder dumm sind, sondern ganz im Gegenteil, manchmal eben, weil alleine ein Kellner muss sich alles auswendig lernen, der kann sich nichts aufschreiben. Es gibt tragische Geschichten, natürlich die Vermeidungsstrategien. Da eine Analphabetin war auf einer Hochzeit eingeladen und sollte dann einen Brautspruch irgendwie vorlesen. Konnte sie nicht, ging auf die Toilette und schlug die Tür zu. Aber vorher hielt sie halt noch die Hand dazwischen, um sich den Finger zu brechen. Hat also den körperlichen Schmerz dem seelischen vorgezogen, sich zu outen und hat dann lieber gesagt, ich muss zur Notaufnahme, tut mir leid, als zuzugeben, ich kann diesen Spruch nicht vorlesen.
Sein erster Thriller erschien 2006, der Titel Die Therapie. Sein vorerst letzter Thriller erschien in diesem Herbst, Titel Das Geschenk. Als Sebastian Fitzek in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster war, ging es um die düsteren Seiten und die Abgründe von Menschen, um Gewalt und Grausamkeit und das Böse schlechthin.
Die Wurzel des Bösen ist, auch meiner Meinung nach, nicht eindeutig zu definieren. Man kann nicht sagen, ist ein Mensch böse, weil er Opfer seiner Umstände ist. Oder stets kann er gar nichts dafür, weil es eventuell vererbt ist. Kriminologen, Ermittler, Rechtsmediziner haben mir immer wieder gesagt, dass das Böse eben viele, viele Gesichter hat. Die gute Nachricht, die hat mir damals schon meine Mutter mit auf den Weg gegeben. Also beispielsweise am 11. September sagte sie, Sebastian, achte mal auf die Helfer. Die Helfer sind zahlenmäßig immer in der Überzahl. Die professionellen Helfer, Feuerwehr, Polizei, aber auch die Privaten, die die Lichterketten machen, die die Tore und Türen öffnen von ihren Heimen und sagen, kommt nach Hause, ihr könnt bei uns übernachten.
Sie wollt auf das Gute im Menschen hinaus.
Eindeutig, das glaube ich eben auch, dass das Gute in der Überzahl ist. Und dass das Böse, da reichen vielleicht 3-4 Menschen aus, die die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzen. Es ist die Ausnahme, das Böse.
Aber laut Forscheraussage gibt es ja auch einige Indizien, für Psychopathie schon im Kindesalter, zündeln,
eindeutig.
Tiere quälen,
Betten essen.
Solche Geschichten.
Wenn diese drei Varianten wenn diese drei Varianten in einem Kindesalter geballt auftreten, also nicht einzeln, sondern wirklich diese drei Merkmale zusammen, dann sollte man ein großes Augenmerk drauflegen. Das ist Krimi-Lesern schon seit Dexter, der Fernsehserie auch bekannt. Aber auch das ist kein zwingender Automatismus. Den gibt es eben bei der menschlichen Psyche nicht.
Es gibt aber wohl auch eine sogenannte normale Psychopathie, die sogar ganz in Ordnung sein soll, weil die Menschen dann stressresistenter sind. Und wie furchtlos jemand ist, wie skrupellos er seine Interessen verfolgt und wie wichtig er die Gefühle anderer Menschen nimmt. Und da gab es eine Untersuchung an Universitäten und anhand der Antworten wurden die Teilnehmer auf einer Psychopathieskala eingeteilt. Und das interessante Ergebnis war, das wurde nämlich erstmal auch unter unterschiedlichen Studenten gemacht. Und Jurastudenten erreichen wohl recht hohe Werte auf der Psychopathieskala.
Ja.
Zumindest mehr als ihre Kommilitonen aus anderen Fachbereichen.
Sie wollen jetzt darauf hinaus, dass ich Jura studiert habe.
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber wie fokussiert sind Sie, wenn Sie ein Ziel verfolgen?
Da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr fokussiert. Aber ich maße mir nun an zu sagen, dass das Einzige, was, glaube ich, jeder Autor, jede Autorin braucht, ist Empathie, Einfühlungsvermögen in die absurdesten Situationen, in die merkwürdigsten Gestalten. Und das fehlt ja Psychopathen in der Regel, diese Empathie.
Wobei da ja auch durchaus Forscher sagen, beispielsweise Nils Bierbaumer von der Universität in Tübingen, das ist durchaus erlernbar.
Eindeutig. Es ist auch so, früher ging man aus, dass ein Psychopath gar nicht sich in andere Menschen hineinversetzen kann. Heute sagt man, er muss es anknipsen. Er muss es wollen, sich dort hineinzuversetzen, er oder sie. Und und viele imitieren natürlich auch Gefühle. Die sind ganz hervorragende Schauspieler. Das erkennt man ja deswegen auch nicht auf den ersten Blick. Sie selber haben aber das Konzept von Mitleid beispielsweise gar nicht begriffen.
Eins gehört. SWR 1.